Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Wien hat die gerichtliche Aufarbeitung der massenhaften Corona-Ansteckungen im österreichischen Skiort Ischgl begonnen. Dort war im März vergangenen Jahres ein großer Corona-Hotspot entstanden. Tausende Urlauber infizierten sich und trugen das Virus in ihre Heimat. Angehörige von Corona-Opfern verlangen vom österreichischen Staat nun Schadensersatz. Sie werfen den Behörden vor, zu spät reagiert zu haben. Auch eine Expertenkommission hatte Versäumnisse festgestellt.
Hier im Landgericht Wien geht es um eine ganze Reihe von möglichen Versäumnissen und Fehlern im sogenannten Ischgl-Prozess. Auf der Anklagebank die Republik Österreich. Die Kläger heute im ersten Prozess, Sohn und Witwe eines Österreichers, der sich im März 2020 beim Urlaub in Ischgl mit Corona angesteckt haben soll und verstarb.
In dem Prozess geht es uns um die Gerechtigkeit, dass Gerechtigkeit erfahren wird und dass einfach Fehler zugestanden werden, die die Behörden gemacht haben.
März 2020. In Ischgl gibt es die ersten Corona-Fälle. Laut Klägern ist die Gefahr der Pandemie da bereits bekannt. Dennoch hätten die Behörden zu spät gewarnt, zu spät geschlossen und dann für Chaos bei der Abreise gesorgt, sagt Anwalt und Verbraucherschützer Peter Kolber. 3000 Fälle hat er gesammelt, in denen sich Menschen deshalb nachweislich infiziert hätten, 32 starben. Der Staat hat eine Entschädigung für die Betroffenen oder Hinterbliebenen bislang abgelehnt.
Das, was sie besonders ärgert, ist, dass man in Tirol bis heute sagt, man hätte alles richtig gemacht. Das haben die Leute gesehen, dass das nicht der Fall war. Und man hat sich auch bei den Geschädigten bis heute nicht entschuldigt.
Die Frage, um die es geht, ist der Staat in diesem Fall haftbar? Nein, sagt die Republik Österreich, verweist auf die weltweite Pandemie. Mit dem damaligen Wissen über das Virus hätten alle richtig gehandelt.
Vergleichsverhandlungen hat Österreich heute abgelehnt. Bis zu einem Urteil in diesem Prozess werden Wochen vergehen, sagen Beobachter. 15 weitere Prozesse sind angesetzt, Hunderte vorbereitet. Ein erstes rechtskräftiges Urteil wird es wohl frühestens in 2 Jahren geben.
Italien verschärft seine Corona-Regeln. Künftig müssen Arbeitnehmer mit dem sogenannten Green Pass einen Nachweis vorlegen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Wer dies verweigert, wird nach 5 Tagen suspendiert und bekommt kein Gehalt mehr. Die italienische Regierung erhofft sich mit Blick auf den Herbst einen Schub für die Impfkampagne. Der Nachweis ist in Italien bereits Pflicht, etwa in Museen, Kinos und Innenbereichen von Restaurants. 2 beliebte Reiseziele in Europa sind von Sonntag an keine Corona-Hochrisikogebiete mehr. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, wird Zypern von der Liste gestrichen. Außerdem als letzte portugiesische Region die Algarve. Dadurch entfällt die Quarantänepflicht für Rückkehrer, die weder geimpft noch genesen sind. Ein negativer Test reicht dann für sie aus. Geimpfte und Genesene waren ohnehin von der Quarantänepflicht befreit. Der Salzstock im niedersächsischen Gorleben ist als mögliches nationales Endlager für Atommüll endgültig Geschichte. Die Bundesregierung teilte mit, das Bergwerk solle geschlossen und wieder verfüllt werden. Sie folgt damit einer Empfehlung der Bundesgesellschaft für Endlagerung vom vergangenen Jahr. Gorleben steht auch als Symbol für jahrzehntelange Anti-Atomkraft-Proteste und teure Polizeieinsätze zum Schutz von Castor-Transporten.
Das war's. Das Bergwerk in Gorleben wird dicht gemacht. Nach mehr als 40 Jahren ist dies der endgültige Schlussstrich unter einen der größten gesellschaftlichen Konflikte der Bundesrepublik.
Damit ist der Startschuss gegeben für die endgültige Schließung und die Verfüllung des Bergwerks Gorleben. Das Kapitel Endlager Gorleben wird damit geschlossen.
Begonnen hatte alles mit einem Fingerzeig auf einer Deutschlandkarte. 1977 legte Niedersachsens Ministerpräsident Albrecht fest, dass ein kleines Dorf im damaligen Zonenrandgebiet Standort für ein Atomendlager werden sollte. Sofort regte sich Widerstand. Der mündete 1979 in eine der größten Anti-Atomkraft-Demos der deutschen Geschichte. Trotzdem wurde weiter gebohrt und gebaut und ab 1995 rollten regelmäßig Behälter mit radioaktivem Atommüll ins Wendland, begleitet von Protesten. Im vergangenen Jahr war Gorleben wegen mangelnder geologischer Eignung als potenzieller Standort gestrichen worden. Trotzdem, viele Anwohner blieben skeptisch, bis heute.
Bisher war es für uns ehrlich gesagt eine Hängepartie. Wir wissen ja gar nicht, den Ausgang der Endlagersuche vorauszusagen. Und das war hier immer doch die Rückfalloption. Wenn aber zurückgebaut wird, dann geht die Tür zu.
Die konfliktreiche Suche nach einem nationalen Endlager geht weiter. In Gorleben bleibt nun einzig das oberirdische Zwischenlager für abgebrannte Brennstäbe bestehen.
In Russland wird von heute an ein neues Parlament gewählt. Bis Sonntag können 110 Millionen Menschen über die künftige Zusammensetzung der Duma entscheiden. Für Präsident Putin ist es ein Stimmungstest. Die Kreml-Partei Geeintes Russland will ihre absolute Mehrheit verteidigen. Zur Wahl zugelassen sind insgesamt 14 Parteien. Allerdings wurden fast alle Oppositionskandidaten ausgeschlossen. Wahlbeobachter befürchten zudem Manipulationsmöglichkeiten durch ein neues Online-Wahlsystem.
3 Tage lang wählt Russland ein neues Parlament. 14 Parteien stehen zur Auswahl. Fast alle gelten als regierungstreu. Nur wenige unabhängige Oppositionelle sind zugelassen. Verteidigungsminister Shoigu, der beliebteste Politiker nach Präsident Putin, wählt in der Nähe von Moskau. Shoigu führt auch die Liste der Regierungspartei Geeintes Russland an. Putin selbst ist wegen Covid-Fällen in seinem Umfeld in Quarantäne. Von dort wählte er heute per Internet. Danke, Ihre Stimme wurde gezählt, steht da. Dieses System nutzen viele Staaten, jetzt auch wir. Und grundsätzlich zähle ich auf Ihre Haltung. Treffen Sie Ihre Wahl. Bereits heute wählte auch Patriarch Kirill. Wer genau hinsieht, kann sehen, dass er auf dem langen Wahlzettel sein Kreuz offenbar bei Liste 5 macht, die Regierungspartei Geeintes Russland. Die ist unbeliebt wie nie. Selbst staatliche Umfragen sahen sie vorab bei 30%. Steigende Preise und Korruption lastet man vor allem ihr an. Profitieren könnten die Kommunisten, obwohl auch sie als regierungstreu gelten. Bei früheren Wahlen wurde immer wieder Manipulation beklagt. Auch diesmal rechnen deshalb viele mit einem hohen Sieg der Regierungspartei. Zum ersten Mal kann online abgestimmt werden. Zum ersten Mal dauert eine Duma-Wahl 3 Tage. Das sind auch 3 Tage und 2 Nächte, die die Urnen in den Wahllokalen stehen. Kaum zu kontrollieren, sagen Kritiker. Die OSZE hat deshalb zum ersten Mal keine Wahlbeobachter geschickt. Auch weil Russland nur 60 zugestehen wollte für das ganze Land.
In der Diskussion über die Bundeswehrmission in Mali gibt es immer mehr Forderungen, den Einsatz auf den Prüfstand zu stellen. Hintergrund sind Berichte, wonach die Militärregierung dort womöglich russische Söldner anheuern will. Die Bundesregierung informierte heute die zuständigen Obleute im Bundestag. Die SPD-Fraktionsspitze stellte die Zusammenarbeit mit der malischen Militärjunta grundsätzlich in Frage. Unter anderem aus der FDP kommen ebenfalls Zweifel an dem Einsatz. Auch die Bundesregierung sieht die jüngsten Entwicklungen skeptisch.
Bundespräsident Steinmeier hat dem Kommandeur des Bundeswehr-Evakuierungseinsatzes in Afghanistan, Brigadegeneral Arlt, das Bundesverdienstkreuz verliehen. Er werde stellvertretend für alle beteiligten deutschen Soldatinnen und Soldaten ausgezeichnet, sagte Steinmeier in einer Feierstunde im Schloss Bellevue. Sie alle hätten nicht nur Großes geleistet, sondern auch Schreckliches erlebt.
Sie haben die militärische Evakuierung unter außergewöhnlicher Gefahr auf vorbildliche Weise geführt. Sie haben diese Leistung unter ständiger Bedrohung in einem unübersichtlichen Umfeld, physischen wie psychischen Extrembedingungen und nicht zuletzt unter intensiver Beobachtung durch Medien, Politik und Bevölkerung erbracht. Herr General, Sie stehen für das Beste der Bundeswehr und unser Land ist Ihnen zu Dank verpflichtet.
Im Fall der mutmaßlichen Anschlagspläne auf die Hagener Synagoge muss der verdächtige Jugendliche in Untersuchungshaft. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Abend mit. Es bestehe der dringende Tatverdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Der 16-jährige Syrer hatte nach seiner Festnahme gestern den Kontakt zu einem Bombenbauexperten zugegeben, Anschlagsabsichten auf die Synagoge aber bestritten. Im Kampf gegen steigende Mieten kauft die Stadt Berlin den Immobilienkonzernen Deutsche Wohnen und Vonovia mehr als 14.500 Wohnungen ab für fast 2,5 Milliarden Euro. Das Geschäft findet gut eine Woche vor einem Volksentscheid statt, bei dem es um eine Enteignung großer Wohnungsunternehmen in Berlin geht.
Eine Hochhaussiedlung im Südwesten Berlins. Knapp 5000 Menschen leben hier. Die meisten Wohnungen gehörten bisher der Deutschen Wohnen. Nun übernimmt eine kommunale Gesellschaft. Insgesamt werden stadtweit gut 14.500 Wohnungen gekauft. Das Land Berlin erhofft sich, dadurch den Mietenanstieg abzubremsen.
Die Wohnungen, die wir kaufen, werden gerade jetzt bei diesen gut 14.500 werden im preiswerten Segment bleiben. Und zwar dauerhaft bleiben, auch nach Auslaufen von Sozialbindungen. Und das ist wichtig. Und das Zweite ist, dass mit diesen Beständen es gelingt, den Mietspiegel zu beeinflussen.
Kaufwert insgesamt rund 2,5 Milliarden Euro, finanziert durch Kredite. Der Landeshaushalt soll nicht belastet werden. Kritiker befürchten jedoch, dass viele der Wohnungen sanierungsbedürftig sind. Die landeseigenen Gesellschaften haben das nach eigenen Angaben eingerechnet.
Es hat eine technische Begehung und Begutachtung stattgefunden. Daraufhin sind Sanierungsabschätzungen erfolgt, die auch in den einzelnen Wirtschaftsplänen abgebildet wurden.
Umstritten ist der Kauf jedoch selbst innerhalb der Berliner Regierung. Linke und Grüne werfen ihrem Koalitionspartner SPD vor, im Wahlkampf eigenmächtig zu handeln. Am 26. September stehen Abgeordnetenhauswahlen an und ein Volksentscheid. Mietaktivisten wollen große Wohnungsunternehmen enteignen lassen und deren Bestand vergesellschaften. Doch selbst wenn die Initiative Erfolg hätte, die Politik wäre nicht verpflichtet, ein entsprechendes Gesetz auszuarbeiten.
Fahrer von E-Autos sollen künftig an Ladesäulen auch mit EC oder Kreditkarte zahlen können. Der Bundesrat hat eine entsprechende Verordnung gebilligt. Sie sieht vor, dass neue Ladesäulen ab Juli 2023 ein Kartenlesegerät haben müssen. Bundesverkehrsminister Scheuer kritisierte die Entscheidung. Der zusätzliche technische Aufwand werde den Ausbau der Ladesäulen verlangsamen. Zudem sei es inzwischen weit verbreitet, mit dem Handy per App zu zahlen. 2 Monate nach der Flutkatastrophe können Betroffene nun auch in Nordrhein-Westfalen Hilfsgelder beantragen. Bundestag und Bundesrat hatten in der vergangenen Woche einem 30 Milliarden Euro umfassenden Wiederaufbaufonds zugestimmt. Knapp die Hälfte davon ist für NRW vorgesehen. Sowohl Privatpersonen als auch Kommunen und Unternehmen können jetzt Anträge stellen.
Ein wenig Ordnung in all dem Chaos. Das Gasthaus von Christiane Schneider in Wuppertal ist durch das Hochwasser komplett überschwemmt worden. Ein Schaden von über 900.000 Euro. Die Anträge auf Fluthilfen lässt sie extra vom Steuerberater machen. Bloß nichts falsch machen, denn das Geld muss bald fließen.
Damit wir auch wirklich dann auch die Handwerker beauftragen können. Das heißt, wir haben jetzt auch in dem ganzen Haus, wir haben zwar warm Wasser jetzt provisorisch gelegt gekriegt, aber wir haben zum Beispiel keine Heizung. Im ganzen Haus ist keine Heizung. Und deswegen ist das wichtig, dass jetzt alles dann auch zügig vorangeht, sage ich jetzt mal, damit die Handwerker dann, ja, die kannst du erst auch beauftragen, wenn genug Geld da ist, um alles zu bezahlen.
Für den Wiederaufbau in den Flutregionen kann Nordrhein-Westfalen 12,3 Milliarden Euro aus der Bundesfluthilfe verteilen. Geschädigte wie Christiane Schneider können bis zu 80% ihres Schadens ersetzt bekommen, in Härtefällen auch mehr. Aber Spenden, Soforthilfen und Versicherungsleistungen werden angerechnet. Gutachter müssen den Schaden bestätigen, Prüfungen, die dauern.
Sie können auch einen Antrag stellen, ohne dass dieses Gutachten da ist oder auch, dass andere Unterlagen, die pflichtig vorzulegen sind, schon da sind, weil wir mit Abschlägen arbeiten werden. Das heißt, die Menschen können das dann im System später nachreichen und dadurch stellen wir aber sicher, dass man anfangen kann.
Christiane Schneider hat ihr Geschäft wegen des riesigen Schadens erstmal nach draußen verlegt. Im Sommer geht das. Damit ihr Gasthaus aber auch den kommenden Winter überleben kann, ist sie auf die staatlichen Hilfen angewiesen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 18. September.
Morgen bleibt es in der Nordosthälfte unter Tiefdruckeinfluss wechselhaft. Richtung Südwesten sorgt hoher Luftdruck dagegen für freundliches Wetter. Von Schleswig-Holstein und der Ostsee bis nach Sachsen gibt's heute Nacht hier und da Schauer, sonst teils stärker bewölkt, teils klar und weitgehend trocken. Auch am Tag in der Nordosthälfte viele Wolken mit ein paar Schauern, im übrigen Land nach Nebelauflösung recht freundlich, im Südwesten oft sonnig. An der Ostsee heute Nacht bis 15, im südlichen Bergland teilweise nur 5 Grad. Morgen Werte von 14 Grad im Erzgebirge bis zu 24 Grad am Kaiserstuhl. Am Sonntag teils Sonne, teils Wolken und meist trocken, im Süden und Südwesten allerdings zeitweise Regen. Am Montag in der Südwesthälfte wechselhaft, auch in Küstennähe einzelne Schauer, sonst häufiger Sonnenschein. Am Dienstag erwartet uns teilweise freundliches und meist trockenes Wetter.
Um 21.45 Uhr haben wir diese Tagesthemen für Sie. Der Evakuierungseinsatz von Kabul, Fragen von Ingo Zamperoni an Bundeswehrgeneral Jens Ahlt und gratis ins All, wie Ausstellungsbesucher in den Hamburger Deichtorhallen abheben können. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.